gestelltes Feuerwerk angesichts der Eröffnung und Wiedereinweihung unseres Gotteshauses, zumindest von der Geräuschkulisse. Danke, dass ihr mit guten Nerven improvisiert und das versucht in Gang zu bringen, was ja erst seit gestern Abend überhaupt wieder da ist. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Für mich war das ein Traum und deswegen ist es eine Gebetserhörung, ausgerechnet an Erntedank, hier wieder Gottesdienst zu feiern. An Erntedank und für alle, die es genauso ungeduldig erwarten könnten, mit Abendmahl. Also mehr kann man nicht zusammenpacken, formal, liturgisch, um Dank und Lobpreis Gottes zusammenzubringen für eine strahlend helle, frisch gestrichene und dank vieler lieber Hände auch gereinigte Kreuzkirche. Mitgebracht so viele schöne Dinge vom Feld und aus den Geschäften, die exemplarisch widerspiegeln, was Erntedank für uns natürlich im ursprünglichen Sinne bedeutet, dass wir mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Etwas Abstraktes habe ich mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Natürlich seht ihr, das ist ein Schlüsselband mit einem Schlüssel. Aber wisst ihr auch, was das für ein Schlüssel ist? Das ist ein Gemeindeschlüssel. Aber wisst ihr auch, was das für ein Gemeindeschlüssel ist? Das ist der Gemeindeschlüssel, den die Firma SVT uns bei der Rückgabe der Kirche wieder zurückgegeben hat. Und den hänge ich deswegen auch an den Erntedanktisch. Erntedank. Verschiedene Texte laden dazu ein. Britta hat einen Psalm und ein Evangelienwort ausgesucht, das uns schon in die Thematik dieses Sonntags eingestimmt hat. Der Perikopentext stammt vom Apostel Paulus aus seinem zweiten Brief an die Gemeinde zu Korinth, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich lese sie uns nach der Hoffnung für alle. Da schreibt der Apostel: Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch von anderen, von eurem Überfluss weitergeben können. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat: Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine barmherzige Liebe kann man immer zählen. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Denn durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Geschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Wir aber danken Gott für seine unaussprechlich große Gabe. Der Text ist eine Predigt für sich. Im Grunde genommen noch einmal lesen und Amen sagen. Dann hätte ich mir mein Gehalt aber zu billig verdient. Also müsst ihr noch ein paar Gedanken von mir ertragen. Ich möchte einsteigen mit einer Tour von dem gelernten Mediziner und TV-Kabarettisten Dr. Eckhard von Hirschhausen. Seine Tour, mit der er bis vor kurzem unterwegs war, hatte den Titel »Glück kommt selten allein«. Glück kommt selten allein. Er behauptet in seiner Show, dass es manchmal nur Kleinigkeiten sind, die unser Glücksempfinden radikal beeinflussen können. Er macht das, wie ich finde, sehr faszinierend und auf seine akademisch humorvolle Art typisch deutlich am Beispiel Geld. Und zwar, indem er sein älteres Publikum, also so Leute wie mich, an die Zeit der Münzfernsprecher erinnert. Zitat: Wissen Sie noch, wie wir da alle in das Wechselgeldfach hineingeschaut haben und uns freuten, wenn da noch 10 Pfennige unten drin lagen? Das gibt's heute nicht mehr, nur noch auf Autobahntoiletten. Stimmt nicht? Na gut, na gut. Wow, na da will ich nicht drüber nachdenken, wie modern unsere Stadt ist. Nehmen wir es einfach zur Kenntnis. Aber ihr kennt das auch, wie Hirschhausen aus den Autobahngaststätten, dass man da so einen Wertbon bekommt, so ich glaube 50 Cent oder vielleicht ist inzwischen auch teurer, damit man das, was man unten als Eintritt bezahlt hat, oben auch gleich wieder im Restaurant reinvestieren kann. Und Hirschhausen sagt, seine Kinder freuen sich immer ungemein, wenn Leute da unten im Automaten ihren Wertbon vergessen haben. Er hebt das auf die psychologische Ebene und sagt, in diesem Zusammenhang gäbe es psychologisch-medizinische Studien, die ausprobiert haben, was solche Glücksgefühle, wir reden über 10 Pfennig und 50 Cent, bei Menschen auslösen können, nämlich Hilfsbereitschaft. Man hat nämlich ausprobiert, indem man in Fußgängerzonen und auf großen Straßen auf Fußgängerwege so Geldstücke geworfen hat, als wenn die jemand verloren hätte. Und hat festgestellt, diejenigen, die die aufgehoben haben, waren wenige Minuten später, waren ja inszenierte Situationen, viel bereitwilliger auch anderen Menschen zu helfen, als die, die solch eine Münze auf der Straße nicht gefunden haben. Eine interessante Beobachtung. Hirschhausens Vorschlag, natürlich, er ist Kabarettist, was sollen wir tun? Ab und zu mal ein Geldstück auf die Straße werfen. Mit dieser kleinen Geschichte, behaupte ich, erzählt uns der Kabarettist im Grunde genommen das Gleiche, was auch Paulus uns nahelegt. Er will die Korinther überreden, für die in Not geratenen Geschwister in Jerusalem, die hatten ja richtig große Probleme mit ihrer wachsenden Gemeinde in einem spannungsvollen Umfeld, Geld zu sammeln. Die Korinther aber waren ja so mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Konkurrenzdenken der Hausgemeinden. Später kommen wir noch drauf, der Abendmahlstext, den haben wir ja im Grunde genommen einem Streit in Korinth zu verdanken, dass sie da offensichtlich nicht so einen Sinn für hatten, auch noch an andere zu denken. Naja, und denken wir an uns, über Geld sprechen wir nicht gern, denn Geld haftet immer auch der Geruch des Anstößigen nach. Geld verdirbt den Charakter, sagt der Volksmund. Wie der Hirschhausen dagegen, Geld verdirbt nicht den Charakter. Es macht ihn nur deutlich. Faszinierend. Das ist ein passender Satz auch für unseren Briefabschnitt. Denn Paulus macht es hier tatsächlich zu einer Charakterfrage, wie wir mit Geld oder auch allgemein mit Besitz umgehen. Oder noch genauer, macht Paulus es natürlich, anders als Hirschhausen, zu einer Glaubensfrage, aus der ein bestimmter Charakter oder nennen Sie es besser, eine gewisse Gesinnung hervorgeht. Wichtig empfinde ich, dass Paulus jetzt nicht mit einer Drohung oder mit so einem moralischen Appell daherkommt. Das tut er gerade nicht. Stattdessen nutzt er die Sprache der Erfahrung und der Verheißung. Hören wir nochmal hin. Wer viel sät, wird viel ernten. Gott wird euch alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. Vor der Aufforderung zu geben, steht also bei Paulus die Aufforderung, sich immer wieder darauf zu besinnen, was wir selber alles schon vor allem von Gott empfangen haben. Darum brauchen wir ab und zu auch solche Feste wie den heutigen Tag, Erntedank und Abendmahl, damit wir uns daran immer wieder erinnern und nicht bei uns selber bleiben. Denn an den Tagen, an denen es uns gut geht, an denen uns so ziemlich alles gelingt, was wir uns vorgenommen haben, oder um nochmal Paulus zu benutzen, an denen uns scheinbar alle Dinge tatsächlich zum Besten dienen, ist es nicht besonders schwer, sich als von Gott beschenkter Mensch zu fühlen. Das ist kein Kunststück. Ich springe immer mal wieder, auch da hatte meines Erachtens Hirschhausen durchaus recht. Egal, ob wir es nun Lebensglück oder Gottesgeschenk nennen, das Gefühl, reich beschenkt zu sein, öffnet das Herz. Denken wir an das Beispiel mit den Münzen auf dem Gehweg. Schwierig wird es erst, wenn alles ganz anders kommt. Wenn die Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Wenn wir ohnmächtig erleben, wie großes Leid über uns hereinbricht oder wir nichts mehr mal ebenso hinkriegen. Wenn es ein Kampf ist, ein Ringen, trotz Glauben und Zuversicht. Wenn uns immer stärker das Gefühl beherrscht, mir wird gar nichts geschenkt, ich muss mir alles immer nur erkämpfen. Auch das ist in unserer Berufslandschaft heute ja gang und gäbe. Dieses Gefühl, immer ringen, immer kämpfen, immer Konkurrenz, immer will der andere auch und im vergleichenden Denken. Und was macht das mit uns? Dann wird das Herz eng. Und das Gefühl, dass wir keine Kraft mehr haben, um großzügig zu sein, keine Kraft mehr haben, vor allem auch nun ausgerechnet auch noch an andere denken zu müssen, das ergreift Besitz von uns. Enge und sich ausgeliefert, vielleicht sogar ausgebeutet zu fühlen. Und ich denke, wenn wir uns da hineinversetzen oder vielleicht sogar gerade selbst in solch einer oder ähnlichen Situation sind, merken wir, dass solche Enge im wahrsten Sinne des Wortes arm macht. Ärmer an Freude im Leben. Ärmer an Wärme durch Mitmenschlichkeit. Ärmer an dem Gefühl heiterer Gelassenheit, in dem man über manches viel lockerer hinweggehen kann, als wenn das Herz wie in einem Korsett eingeschnürt. Ein Kommentator über 2. Korinther 9 schrieb, das Leben im Schützengraben der Selbstverteidigung ist sehr anstrengend. Das Leben im Schützengraben der Selbstverteidigung ist sehr anstrengend. Aber wie kommt man da jetzt wieder raus, ohne sich selbst was vorzumachen? Denn das ist ja das große Problem. Ohne Gott bin ich ja automatisch immer wieder auf mich selbst, auf mich allein zurückgeworfen. Kennt ihr das auch? Dann beginnt man mit sich selbst zu verhandeln. So will ich es mal ausdrücken. Also den anderen geht es ja noch bescheidener als mir. Ich bin ja selber schuld. Wo stelle ich mich so an? Kennt ihr das? Klar. Aber wieder sind wir und immer noch im vergleichenden Denken. Erst aus dem Vergleich heraus, dass der andere mir das Leben schwer macht oder besser dran ist als ich, kommt der Frust. Und dann helfe ich mir durch das gleiche vergleichende Denken wieder heraus, indem ich sage, naja gut, aber denen geht es noch schlechter als mir. Okay. Das kann im Sinne der auch helfen, aber letztlich ist es unfrommer Selbstbetrug. Und Vorsicht, wir Christen können uns auch fromm selbst betrügen. Wie das geht? Frommer Selbstbetrug tritt meines Erachtens immer dann ein, wenn ich mir nur vormache, Gott wäre ein großzügiger und schenkender Gott, das kann ich im Glauben bekennen, aber ohne es wirklich zu spüren, ohne es zu fühlen, ohne wirklich aus dieser Bauchüberzeugung heraus es auch zu denken. Das nennt Jesus plappern wie die Heiden. Das will er auch nicht. Denn dann kommt ganz schnell wieder das ins Spiel, was Paulus im Predigttext Pflichtgefühl nennt. Das ist ein Problem, wenn wir im Sinne der Kollekte oder nachher des Erntedankopfers oder im Rückblick auf die vergangenen Tage und Wochen das, was ja nicht nur andere, sondern auch wir selbst geleistet haben, um jetzt hier wieder sitzen zu können, nur aus einem frommen Pflichtgefühl getan hätten. Dann würde Jesus wahrscheinlich sagen, naja, ihr sitzt ja jetzt wieder in den schönen Räumen, euer Lohn ist dahin. Das kann es noch nicht sein. Hier lohnt es sich noch einmal daran zu erinnern, dass Paulus nicht umsonst das Bild von Saat und Ernte gebraucht. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, also nicht nur die Ausgangssituation, die Basis, die Saat schenkt Gott, sondern auch das Brot. Ja, hoppla! Das Brot hat Gott aber doch nicht vom Himmel fallen lassen, außer mal vom Manna in der Wüste abgesehen. Da haben doch der Sämann später auch gepflegt, gehegt, geerntet, der Müller gemahlen und der Bäcker gebacken. Das Brot kommt doch nicht von Gott. Doch, sagt Paulus. Natürlich, indem ihr mitbeteiligt worden seid. Bibelgesprächskreisteilnehmer, die in den letzten Wochen über das Paradies nachgedacht haben, wissen, was ich meine, wenn das Paradies in der Bibel eben überhaupt nichts mit Schlaraffenland zu tun hat, aber auch gar nicht. Der Ort ewiger Gemeinschaft mit Gott, der mal einst und in der Urgeschichte, klingt uns doch nicht aus Dauerurlaub, sondern indem Paulus sagt, indem Gott dem Sämann die Saat und das Brot schenkt, merken wir alles. Die Ursachen und auch die Wirkungen kommen letztlich von Gott, denn ohne seinen Segen keine Ergebnisse. Es gibt Zeiten in unserem Leben, das ist der übertragene Sinn, ja, da liegen wir brach. Früher, die Dreifelderwirtschaft hat nur so funktioniert und ich wünschte manchmal, sie würde heute noch so funktionieren, dann hätten wir weniger Probleme mit den Schadstoffen im Grundwasser, dass immer abwechselnd ein, zwei Felder, dritte Jahr brach und dann ging das wieder los. Man musste ein bisschen gucken, welche Sachen neben was, ich glaube Tomaten und Kartoffeln passen nicht zusammen, aber das wisst ihr besser als ich. Also man muss schon ein bisschen was gelernt haben von Gottes Natur, damit es funktioniert. Aber im übertragenen Sinne, auch wir liegen manchmal brach. Und in diesem Sinne denke ich, Gott mutet uns das auch zu. Wenn wir nur unter Dauerfeuer stehen, immer nur wachsen, 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 dann erliegen wir der Gefahr des kapitalistischen Globalismus. Drewermann auf der Studientagung sagte neulich noch, das ist so wie ein Fahrrad. Das muss immer fahren. Wenn man stehen bleibt mit dem Fahrrad, kippt man um. Und manchmal muss Gott uns umkippen lassen, damit wir wieder neu bereit werden, Saat aufzunehmen. Ihr merkt, wie wichtig es ist, dass wir bereit sind, dass wir die Bereitschaft haben, laut Paulus, uns von Gott auch mit Saat beschenken zu lassen. Das Gleichnis vom vierfältigen Acker hat es ja zum Ausdruck gebracht. Denn unser Leben besteht ja nicht nur aus fruchtbarem Boden, sondern da sind immer auch Dornen und Steine und Felsen und Wege mit dabei. Nur wenn wir bereit sind, von Gott die Saat auch aufzunehmen, dann kann er auch Wachstum schenken. Martin Luther schreibt dazu einmal, das Problem ist, dass alles immer nur mit den kleinen Dingen beginnt, dem Senfkorn und der Saat. Alles beginnt immer klein. Sind wir bereit dazu, immer wieder klein zu beginnen und auf das Wachstum zu hoffen, zu warten, dafür zu beten, dass er schenkt, persönlich wie gemeintlich? Die Freude, dass die Sonne jeden Tag neu aufgeht, auch hinter Wolken, die Inge neulich mal formuliert, mir sehr gut gefallen. Die Sonne geht jeden Tag auf, aber manchmal sind Wolken davor. Ein bewusster Atemzug. Durchatmen, nicht hetzen. Es gibt sie noch, die Luft. Auch die, die nicht stinkt. Ein Schluck klaren Wassers. Ich habe im Auto immer eine Flasche Wasser hinter mir. Ich habe manchmal Probleme mit dem Sodbrennen. Da merke ich, wie das gut tut, dieses kalte, frische, klare Wasser. Es erquickt nicht nur, weil ich Durst habe, sondern Schmerz kann sogar weggehen. Selbstverständlichkeiten, können die einen jetzt sagen, und doch die anderen Zeichen der Liebe Gottes. Nehmen wir sie wahr. Diese Kleinigkeiten, ohne die nie etwas Großes entstehen kann. Und natürlich möchte ich noch einmal zurückkommen auf die letzten Tage hier. Wie war das nach der Sanierung, nachdem der Schlüssel übergeben worden ist? Wer hier in den vergangenen Tagen geputzt, gespült, Stühle gestellt, Kabel verlegt und so weiter hat, der weiß, wenn er darüber nachgedacht hat, was Paulus in 2. Korinther 9 meint. Das haben wir nicht nur für uns selbst getan, natürlich auch. Ich sitze auch gerne und stehe hier in einer schöneren, sauberen Kirche. Aber Paulus sagt, das habt ihr auch dafür getan, damit andere Menschen Gott danken. Das wäre richtig schön, wenn andere Menschen durch auch unseren Einsatz mit dem Saatgut Gottes in dieser Kirche Gott begegnen und lernen, ihm zu danken. Es geht also immer um zweierlei. Darum, Not zu lindern, damals Jerusalem, heute unsere eigene und die anderer Menschen. Und in der Konsequenz dessen, dass wie wir mit der Not umgehen und sie mit Gottes Hilfe lindern, selber Gott danken und andere auch dazu einladen, ihn kennenzulernen und anzubeten. Also, im übertragenen Sinne, wenn wir aufmerksam sind, finden wir jeden Tag Dutzende 10-Cent-Stücke auf dem Gehweg. Die bringen noch kein Vermögen, aber sie sind immer ein Anfang. Mag Gott uns darin segnen, beschenken und Wachstum schenken, wie wir hier anschaulich sehen können.